Anton, heute kommst du mal zuerst dran mit deinem Präsidentenbericht.
Wieso denn das, Friederike? Und heute gibt es gerade nicht so was Besonderes.
Naja, trotzdem. Fang mal an.
Du hast aber gesagt, dass ich gleich am Anfang drankomme, wenn es was Besonderes zu berichten gibt.
Und? Gibt es heute nichts Besonderes zu berichten?
Also das schon, aber heute wäre ich auch mit dem Schluss zufrieden gewesen.
Nun mach schon, sonst verlieren wir zu viel Zeit.
Also gut. Und wenn das nächste Mal was Besonderes passiert?
Ja, dann bist du wieder als Erster dran.
Hier kommt jetzt Antons Präsidentenbericht. Das Neueste und Wichtigste von der Wahl des amerikanischen Präsidenten.
Jedes Mal eigentlich sehr spannend.
Eine besonders interessante Entwicklung hat sich auf der Seite der Demokraten ergeben. Der Kampf um den Präsidentschaftskandidaten wird immer mehr ein Duell zwischen Großkapital und Sozialismus.
Hillary Clinton und Bernie Sanders?
Ja, genau das. Sanders stellt in einem langen Artikel in der New York Times fest, die US-Zentralbank und das Finanzministerium haben vor einigen Jahren beschlossen, eine Reihe von Großbanken zu zwingen, sich aufzuteilen.
Warum denn das?
Sie hatten zu viel Einfluss auf Wirtschaft und Finanzen und ein Zusammenbruch einer dieser Banken hätte katastrophale Folgen für ganz USA gehabt. Das war vor 7 Jahren. Inzwischen sind diese Banken wieder größer, als sie vor der Aufteilung waren.
Also wieder aufteilen?
Nein, sagt Sanders, aber hier liegt der Schlüssel für eine bessere Zukunft.
In der Aufteilung der Banken?
Sanders sagt, dass die Zentralbank gegründet wurde, um allen Amerikanern zu dienen, nicht nur einer Handvoll von Bankern.
Gibt Sanders auch ein Beispiel?
Er sagt, dass die Großbanken seit Jahren behaupten, eine Inflation wäre gerade noch um die Ecke und deswegen haben sie die Zinsen erhöht. Das war jedes Mal falsch, hat aber einen katastrophalen Einfluss auf kleine Firmen gehabt und auf alle Bürger, die mehr Arbeitsplätze und höhere Löhne brauchen.
Und woher kamen denn solche falschen Beschlüsse?
Einfach. Weil im Vorstand der Zentralbank die Chefs der Großbanken sitzen. Im Jahr 2016 sind 4 der 12 Präsidenten der Zentralbank frühere Chefs des Bankhauses Goldman Sachs.
Da wundert mich gar nichts mehr.
Sanders sagt, wenn ich Präsident werde, dann werden die Füchse nicht mehr den Hühnerhof bewachen. Vorstände der Zentralbank werden dann nicht mehr ihre eigenen Mitglieder selbst aussuchen dürfen. Im Vorstand vertreten sein sollten Menschen von überall her, von den Gewerkschaften, den Verbraucherorganisationen, aus Stadt und Land, Bauern und kleine Ladenbesitzer.
Das klingt alles sehr gut, ist aber sicher nicht genug.
Weiter mit Sanders Wahlprogramm. Erstens. Wir verbieten, dass die Banken mit den Ersparnissen des amerikanischen Volkes ihre Spielchen treiben. Zweitens, keine Belohnung für Banken, die Gelder der Wirtschaft entziehen.
Um an den Zinsen zu verdienen.
Ja, und drittens, wenn Banken von der Zentralbank Geld geliehen bekommen, dann sollen die das Geld besonders kleinen Geschäftsleuten als Darlehen zur Verfügung stellen.
Das würde die Wirtschaft bestimmt ankurbeln.
Das alles ist dringend notwendig, denn jetzt kontrolliert nicht die Zentralbank Wall Street, sondern Wall Street kontrolliert die Zentralbank.
Von Hillary Clinton ist da ja überhaupt nicht die Rede. Aber jeder weiß, gegen wen der Artikel gerichtet ist.
Nun zu den Republikanern. Hier streiten sich die Kandidaten um Sendezeit während der Nacht, weil dort bei Gesprächen und auch bei Interviews auch Humor gezeigt werden kann, um den Zuschauern ein möglichst gutes und interessantes Bild zu bieten.
Richtig mit Lachen.
Ja, richtig. Nach einer Umfrage bei eingeschriebenen republikanischen Wählern hat Trump jetzt einen Anteil von 28%, Ted Cruz dagegen von 24%, Marco Rubio von 12% und schließlich Ben Carson von 10%.
So ändern sich die Zeiten. Aber war das alles?
Nur ein paar Kleinigkeiten. Trump hat einen Finanzplan veröffentlicht, der von Fachleuten im Tax Policy Center untersucht wurde. Demnach würden die 0,1% Reichsten 1,3 Millionen Dollar weniger Steuern bezahlen, alle im Durchschnitt 7% weniger.
Und woher kommt das Geld?
Damit würde das Verhältnis Schulden zu Nationaleinkommen auf 180% steigen.
Das geht doch gar nicht. Noch weiteres?
Ja, Trump wollte wieder einmal Hillary durch vulgäre Sprache beleidigen, aber das sind wir von ihm schon gewohnt.
Und die anderen Kandidaten?
In einem Reklameplakat lässt sich Marco Rubio als Held gegen das Gesundheitsprogramm Obamas, Obamacare, feiern. In einer veröffentlichten E-Mail fragt Sanders dagegen, ob nicht ein kostenloses Gesundheitssystem besser für Amerika wäre.
Der geht aber ran.
So, das wäre Antons Präsidentenbericht. Jetzt noch außerhalb des Berichts. Wir sollten nicht vergessen, dass nächstes Jahr auch Wahlen für Senat und Repräsentantenhaus sind, deren Ergebnis auch großen Einfluss haben wird, was der nächste Präsident erreichen kann.
Am 1. Dezember hat der Bundestag beschlossen, Frankreich, den Irak und die internationale Allianz gegen den Islamischen Staat mit der Bundeswehr militärisch zu unterstützen.
Dann befinden wir uns doch im Krieg.
So sehe ich das auch.
Aber warum müssen wir wieder in den Krieg ziehen? Davon werden die Toten von Paris auch nicht wieder lebendig. Es gibt nur noch mehr Tote.
Frankreich sieht die schrecklichen Anschläge von Paris vom November als kriegerischen Angriff an. Es hat deswegen auch die Bundesrepublik um militärischen Beistand gebeten.
Ja, du hast was von EU-Vertrag erzählt und vom Bündnisfall. Krieg gegen den Islamischen Staat? Diesen Staat hat doch keiner anerkannt.
Natürlich nicht. Aber trotzdem hat die Terrororganisation IS größere Gebiete in Syrien und im Irak und kleinere Gebiete in Libyen unter ihre Gewalt gebracht und dort ein staatsähnliches Gebilde aufgebaut mit Regierungsbezirken, Provinzen, Wehrpflicht, Steuern und Abgaben.
Aber die Attentäter von Paris, die kommen doch gar nicht aus den vom IS beherrschten Gebieten.
Das stimmt. Alle Attentäter vom November, soweit man sie identifizieren konnte, stammen aus Frankreich und aus Belgien. Und es wird auch nur vermutet, dass sie den Auftrag für die Anschläge vom IS bekommen haben.
Und trotzdem sagt die Bundesregierung, wir schicken die Bundeswehr in den Krieg gegen den IS ungeheuerlich.
Ja, es werden 1200 Soldaten gegen den IS eingesetzt.
Und was sollen diese Soldaten tun? Müssen sie in dem vom IS beherrschten Gebiet kämpfen?
Das noch nicht. Deutsche Fregatten sollen zum Beispiel den französischen Flugzeugträger Charles de Gaulle schützen, der im östlichen Mittelmeer liegt und auf dem Jets stationiert sind, die Angriffe gegen den IS in Syrien fliegen.
Und was macht die Bundeswehr sonst noch?
Ein deutsches Tankflugzeug soll andere Flugzeuge während des Fluges mit neuem Treibstoff versorgen, damit sie größere Entfernungen fliegen können.
Ich habe auch was von Aufklärungsflugzeugen gehört.
Ja, deutsche Tornados sollen US-amerikanischen und französischen Bombern Zieldaten liefern. Die Tornados werden im türkischen Incirlik stationiert.
Dann tragen unsere Tornados dazu bei, dass in Syrien Bomben fallen und bestimmt nicht nur auf IS-Kämpfer.
Die Bundeswehr sagt dazu auf ihrer Internetseite, dass die Aufklärungsflugzeuge auch zivile Objekte erkennen und damit schützen können.
Das mag ja sein, aber bisher hat es in jedem Krieg auch ganz viele zivile Opfer gegeben. Das wird im Krieg gegen den Islamischen Staat nicht anders sein. Sag mal, wieso dürfen wir das eigentlich, Bomben in anderen Staaten abwerfen? Hat Syrien da zugestimmt?
Bestimmt nicht.
Also wieso dürfen wir das?
Die Bundeswehr macht es sich auf ihrer Internetseite ganz einfach. Sie gibt drei Begründungen.
Da bin ich aber gespannt.
Erstens, das Recht auf Selbstverteidigung bzw. Hilfe bei der Selbstverteidigung nach der UN-Charta.
Aber das setzt den Angriff eines Staates voraus. Der Islamische Staat ist jedoch eine Terrororganisation und kein richtiger Staat.
Und außerdem ist nicht mal nachgewiesen, dass der IS die schrecklichen Anschläge in Paris angeordnet hat. Die Ausführenden waren französische bzw. belgische Staatsangehörige.
Ja, das hast du schon gesagt.
Genau das Gleiche hat auch ein Professor der Bundeswehr-Uni, Daniel Erasmus Kahn, in einem Interview gesagt. Ich zitiere mal. Wenn man es sehr überspitzt formulieren würde, müsste man sich fragen, warum die Franzosen nicht mit militärischen Mitteln in manchen der Pariser Banlieues intervenieren.
Und was ist die zweite Begründung der Bundeswehr?
Sie beruft sich auf eine UN-Resolution.
Ja, die UN kann doch auch militärische Eingriffe erlauben, wenn es zur Rettung des Weltfriedens notwendig ist.
Und es gibt eine UN-Resolution vom 20. November letzten Jahres. Das war ja kurz nach den Anschlägen in Paris.
Und was steht in der Resolution drin?
Die einzelnen Nationen sollen alle notwendigen Maßnahmen ergreifen und ihre Anstrengungen verstärken und koordinieren, um terroristische Handlungen, insbesondere des IS, zu verhüten und zu unterbinden.
Da hast du es, alle notwendigen Maßnahmen.
Dazu sagt aber der Völkerrechtler Hans-Joachim Heinze, dass es sich bei dieser Resolution nicht um ein rechtsverbindliches Dokument handelt.
Was ist denn das genau?
Ein rechtsverbindliches Dokument liegt nur dann vor, wenn der Sicherheitsrat ausdrücklich Bezug nimmt auf das 7. Kapitel der UN-Charta, wo ausnahmsweise auch Einsätze des Militärs erlaubt werden.
So ist es, Frieda. Militär gehört abgeschafft. Krieg vernichtet Menschenleben und wer zum Beispiel als Familienangehöriger davon betroffen ist, wird vielleicht selbst zum IS-Kämpfer. Friedrich, und was ist die dritte Begründung der Bundeswehr?
Frankreich hat die Bundesrepublik um Unterstützung nach dem EU-Vertrag gebeten. Aber die Bundesrepublik darf Frankreich nur unterstützen, wenn Frankreich tatsächlich von einem anderen Staat angegriffen worden ist.
Und genau das ist mehr als fraglich. Aber trotzdem, wir können doch die Schreckenstaten der IS nicht einfach hinnehmen.
Das stimmt. Aber es gibt ein ganzes Bündel von nicht-militärischen Maßnahmen, um gegen den IS vorzugehen. Zum Beispiel verhindern, dass sich Menschen dem IS anschließen. Oder dafür sorgen, dass Menschen den IS wieder verlassen können.
Und vor allem die Menschen, die vor dem IS fliehen, großzügig aufnehmen.
Und alle Geldtransfers, Öllieferungen und Raubverkäufe von Kulturgütern durch den IS unterbinden, um den IS auch finanziell auszutrocknen.
Und keine Waffen exportieren, die dann über Umwege auch beim IS landen. Sag mal, Friederike, wie steht es eigentlich mit dem Abzug der Atomwaffen aus dem Fliegerhorst in Büchel?
Die sind immer noch da.
Was soll denn das heißen? Es war doch versprochen, dass die abgezogen werden.
Nein, es war versprochen worden, dass die Bundesregierung versuchen würde, die Amerikaner zu bewegen, die Waffen abzuziehen.
Und? Waren die zu bewegen?
Leider ganz im Gegenteil. Sie haben die Bomben ausgetauscht. B-61 gegen B-61-12. Die neuen sind wesentlich zielgenauer als die alten.
Das ist ja nicht gerade ein Abzug.
Mit den neuen Bomben verwischen die Grenzen zwischen taktischen und strategischen Atomwaffen, sagt der dänische Friedensforscher Hans Christensen vom Nuclear Information Project in Washington.
Und den Abwurf der Bomben übt immer noch das deutsche Militär? Dazu recht, Frieda. Militär gehört abgeschafft. Und die üben immer noch?
Ja, das tun sie.
Dagegen müsste man demonstrieren.
Es gibt schon einen umfangreichen Terminplan von Büchel für Demonstrationen gegen die Atomwaffen. Zuerst vom 11. bis 14. Februar die Münchner Friedenskonferenz. Frieden und Gerechtigkeit gestalten, Nein zum Krieg.
Da ist gleichzeitig die sogenannte Münchner Sicherheitskonferenz.
Am 19. und 20. Februar in Leipzig Kooperation für den Frieden, eine Strategiekonferenz.
Was ist denn das?
Da werden weitere Pläne besprochen. Ab dem 26. März bis zum Nagasaki-Tag am 9. August demonstrieren 65 Gruppen auf dem Friedensweg in Büchel.
Kann man sicher Näheres im Internet erfahren.
Am 8. Juli ist der Flaggentag der Bürgermeister für den Frieden. 20 Jahre nach dem Gutachten des Internationalen Gerichtshofes.
Der hatte doch gesagt, die Androhung von Atomwaffen und deren Einsatz ist generell völkerrechtswidrig.
Am 8. und 9. Juli ist der NATO-Gipfel in Warschau.
Da gibt es auch Demos.
30. Juli bis 9. August Fasten für den Frieden in Büchel und anderen europäischen Ländern.
Am 9. August, den Nagasaki-Tag, beendet Büchel seine Demonstrationen gegen das Militär.